Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die erste Folge des Jahres, in der wir einen Gast haben. Bekanntermaßen auch die erste Folge des Jahres, wo wir auf einen Grand Slam vorschauen, vorausblicken, uns ein bisschen eingrooven. Und da haben wir uns gedacht, da werden wir einfach in der Tradition nichts verändern. Von daher mit dabei Christian Schwell von den Sandplatzgöttern. Hallo Schwelli.
Hallo.
Und ja, wir haben so ein volles Haus heute mit dabei, auch Henrike. Hallo Henrike.
Hi.
Und Tobi, ja, der uns wahrscheinlich heute wieder so ein bisschen auch bekanntermaßen durch die nächste, ich schätze mal, Stunde, vielleicht auch anderthalb Stunde führen wird. Mal gucken, was die Aufnahme so bringt nach dem gewohnten Muster. Ja, und Tobi, zu Anfang müssen wir vielleicht noch mal, auch weil in dieser Woche andere Sender gefragt sind, aber dann doch noch mal ein Wort zur letzten Woche verlieren.
Ja, müssen wir, beziehungsweise ich weiß, dass das die Frau in unserer Runde in dem Fall viel, viel besonderer und besser kann, weil ich habe mich ja mächtig aufgeregt, auch noch nach unserer Sendung. Wir hatten uns ja über das gewisse Durcheinander, Unklarheit, Intransparenz, wie auch immer im Streaming- und TV-Bereich für Tennis aufgeregt. Und insofern gibt's noch einen kleinen Nachklapp zu der Sendung, gefolgt von einem größeren, der dann später folgt. Aber da wollten wir euch als kleinen Service oder als kleines Update anbieten, dass uns Henrike da einmal auf den neuesten Stand bringt. Henrike, was ist passiert? Das ist ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY so. Henrike aus Wien, was haben sie rausgefunden?
Wien? Wien?
Ja, der ist doch bei Aktenzeichen XY, schalten sie immer nach Wien und nach Zürich zu Herrn Tönz oder sowas. Und jetzt
Haben Sie geschaltet?
Ich glaube, wir schalten heutzutage nicht mehr.
Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Ich habe das früher gesehen. Ja.
So, Herr Zimmermann ist übrigens auch verstorben.
Genau, ich will irgendwann.
Ich will nichts bei dir spoilern, aber der hat die Sendung abgegeben und ist, glaube ich, nie mehr unter uns.
Was?
Also, ich habe das.
Mein Gott.
Ich habe das letzte Mal irgendwie vor Boris Beckers Wimbledon-Sieg geguckt oder sowas. Also, schalten wir nach Köln zu Henrike.
Wir wollten eigentlich im 21. Jahrhundert angekommen sein.
So. Ja, und wir wollten unter einer Stunde bleiben. Also, ab nach Köln zu Henrike Maas. Was gibt's Neues von Sky?
Was es Neues von Sky gibt, ja, da müsstet ihr Sky fragen. Was aber passiert ist, kann man definitiv sagen, dass unsere letzte Folge, vor allen Dingen der letzte Teil unserer letzten Folge, wo es, glaube ich, von uns als Trio einen leichten Rant darüber gab, wie, sagen wir mal, unzufrieden wir mit der momentanen Streaming-Situation im Tennis sind, gab es wirklich viel Resonanz von Fans, unseren Zuhörern, also die als Tennisfans, jetzt nicht unbedingt unseren Fans, obwohl ich es auch hoffe, aber zumindest den uns Zuhörenden viele weitere Anmerkungen, viele Reaktionen darauf, dass man sich da verstanden fühlt. Aber es gab durchaus auch Reaktionen von Sky in Form von Marcel Meinert, dem Marcel, den ich dafür auch danke, der da auch noch mal ein paar Hinweise gegeben hat über so bestimmte Zustände und warum vielleicht manches so ist, wie es ist und wo wir vielleicht auch aus Unwissenheit oder zumindest aus Nichtwissen vielleicht manche Dinge auch, jetzt nicht falsch dargestellt, aber zumindest mal, man muss es mal in eine Perspektive setzen. Jedenfalls Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab ziemlich viele Reaktionen, dass wir dann im Trio beschlossen haben, okay, das scheint ein so wichtiges Thema zu sein, dass wir dann nach den Australian Open uns doch nochmal in einer eigenen Folge damit auseinandersetzen wollen und auch versuchen werden, da den Marcel dazu zu holen, dass das und mal über diese Dinge sprechen. Deswegen, wer von euch Interesse und Bedürfnis hat, da vielleicht noch mal ein paar Fragen zu stellen oder ein paar Dinge anzumerken, kann das gerne noch tun. Und wir versuchen dann mal für euch da eine Sendung zusammenzuzimmern, wo man das ganze Thema noch mal in Länge würdigt. Das dachten wir, passt jetzt in unsere Vorschau nicht rein, weil ansonsten säßt ihr in 3 Stunden noch hier und muss ja nicht sein, ne?
Ja, wunderbar, um dem Thema Fernsehen und Streaming gleich von Anfang an sozusagen den Deckel draufzusetzen, dann müssen wir es hinten nicht mehr machen. Die Australian Open starten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, erstmalig. Auch die Australian Open fangen jetzt also auch schon an, sonntags zu spielen. Für uns hier Ortszeit Samstag auf Sonntagnacht, 1 Uhr geht es los. Übertragen werden die Matches wieder von Eurosport. Und wer das volle Programm, alle Plätze, alle Matches, alle Courts haben möchte, der kann das Ganze über Discovery Plus buchen. Hier muss ich an dieser Stelle einmal eine Lanze brechen, finde ich. Ich habe mir das diese Woche nochmal angeguckt. Wer das Ganze mit Werbung bucht, zahlt für so einen Monatspass, also sprich für die Australian Open für 14 Tage Tennis oder wer bereits die Quali geguckt hat, 3,99 €. Und wer das Ganze werbefrei sehen will, auch das finde ich ist ein guter Deal. Man kann sich entscheiden, was man möchte, 5,99 €. Und dann habt ihr, ich wollte schon sagen, alle Spiele, alle Tore. Das zur TV-Situation. Wie gesagt, Samstag auf Sonntag geht's los. Die Auslosung erfolgte nach unserer Zeit letzte Nacht. Die steht, die gehen wir jetzt gleich durch in gewohnter Manier. Beziehungsweise wir schauen uns die Auslosung an und sprechen über das Turnier, wie die Gesamtsituation ist, wo wir unsere Favoriten und Favoritinnen sehen. Und das Ganze geht, wie gesagt, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag los und startet bei den Männern mit der sogenannten oberen Hälfte der Auslosung. Die Damen fängt die untere Hälfte an und das bedeutet, dass Novak Djokovic als der Titelverteidiger bei den Australian Open bereits am Sonntag spielt. Da werden wir uns, denke ich, darauf einstellen können, dass das Match in der Night Session sein wird. Das heißt also Sonntag zum Frühstück könnt ihr dann Novak Djokovic sehen. Gegen wen er antritt, steht noch nicht fest. Es wird ein Qualifikant bzw. Lucky Loser sein. Das klärt sich so die nächsten 24 bis 36 Stunden so ungefähr. So viel vorneweg. Aber starten wir doch und Ladies first, würde ich mal sagen, wie immer, wir starten mit der Auslosung bei den Damen und ich würde ganz gern erstmal so in die Runde fragen und vielleicht fangen wir bei unserem Gast in dem Fall an, bei Schwelli. Damentennis, WTA, Auslosung zu den Australian Open, die Gesamtsituation, was sind so deine Gedanken, wenn du jetzt an die Australian Open denkst, wo siehst du das Damentennis da, das Feld, was hat sich vielleicht verändert zum letzten Jahr oder kriegen wir einfach das Gleiche nochmal zu sehen, wir erinnern uns letztes Jahr, grandioses Finale mit Arina Sabalenka als Siegerin. Wird es genauso wie letztes Jahr oder wie beurteilst du die Gesamtsituation im Damentennis?
Tja, also wenn ich mich recht erinnere, war es so bei den letzten Grand Slams meistens so, dass ich entweder von 2 oder 3 Spielerinnen gesprochen habe, die das so unter sich ausmachen werden, wer dann am Ende den Pokal hochhält. Bei diesen beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres 24 würde ich sagen, dass das mittlerweile 4 Spielerinnen sind, nämlich die ersten 4 der Weltrangliste, die in der Lage sind, das Turnier zu gewinnen und wo ich auch echte Schwierigkeiten habe, da jetzt noch weiter zu differenzieren und unter denen wirklich eine weitere Favoritin auszumachen. Aber mich würde es sehr wundern, wenn die spätere Siegerin, also in gut 2 Wochen, nicht eine dieser 4 Spielerinnen ist.
Henrike, siehst du das ähnlich oder würdest du noch was ergänzen wollen zur Gesamtsituation im Damen-Tennis?
Nö, ich würde mich da anschließen, auch wenn man halt wirklich mal drauf schaut, wie die genannten vier, also Iga Świątek, Arina Sabalenka, Elena Rybakina und Coco Gauff, die letzten Wochen gespielt haben, dann sind die auch so von der vom reinen Gefühl. Und man hat ja bei den Australian Open immer nur relativ wenig Zeit oder wenig, man kann halt wenig von denen sehen, um das so ein bisschen abzuschätzen. Das ist natürlich zu Wimbledon dann schon leichter, wenn man mal so mindestens eine halbe Saison gesehen hat. Aber auch was man gesehen hat, gerade Świątek, war ja unglaublich gut drauf schon. Insofern, ja, muss ich mich da anschließen. Es fällt mir auch schwer, die vier da irgendwie in Gefahr zu sehen von anderen. Wer es dann von den Vieren wird, da gebe ich Schwelli auch recht, würde ich jetzt spontan nicht direkt sagen können. Wobei Świątek schon einen enorm starken Eindruck gemacht hat. Stärkeren finde ich erst Anfang letzten Jahres. Mit allen Vieren kann man gut leben, glaube ich. Und ich glaube, da können wir uns auch auf einiges freuen.
Und Daniel, kommst du jetzt mit Daniel Collins um die Ecke und sagst, was Schwelli sagt und Henrike ist ja alles recht und schön, aber am Ende gewinnt sie es?
Ja, da habe ich ja letztes Jahr schon den typischen Tipp so ein bisschen nach hinten gestellt. Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Also wir hatten letztes Jahr ja schon diese Veränderung einfach, dass wir bei den Damen wieder eine kleinere Weltspitze haben, die dann doch irgendwie die Tour und die großen Turniere dominiert. Und da haben die anderen beiden recht. Das wird sich sicherlich so weiterentwickeln.
Nun ja, ich glaube, einer der am häufigsten gefallenen Sätze über die letzten ja, 4-5 Jahre war immer, wenn die Damenauslosung rauskam, hieß es immer, dass das Draw, das ist ja untippbar. So nach dem Motto, da kann ja jeder gewinnen. Ihr nehmt jetzt sozusagen die Gegenposition ein und sagt, naja, nicht jeder, aber eine von den Vieren wird es wohl werden. Es macht es trotzdem, finde ich, nicht unbedingt leichter, das Ganze zu tippen, zumindest erstmal in den ersten Runden. Aber ich würde, also ich bin da bei euch in der Gesamtdraufschau. Ich würde aber dennoch sagen, dass es, und damit steigen wir mitten ein in die Auslosung, dass es nun ausgerechnet im ersten Viertel, was angeführt wird von Iga Świątek, ausgerechnet in diesem Viertel genau die drei Spielerinnen sind, denen ich aus der nächsten Reihe am ehesten noch zutrauen würde, da durchzubrechen durch dieses Quartett. Nämlich in diesem ersten Viertel tummeln sich eben auch noch die gute Markéta Vondrousova, letztjährige Wimbledon-Siegerin, eine wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr wirklich in Form und immer gefährlich ausspielende Elina Svitolina, die auch einen guten Start ins Jahr erwischt hat, und auch eine Ostapenko. Und das sind nach meinem Erachten schon drei Spielerinnen, zwischen denen und dann den nächsten schon auch nochmal ein Abstand ist. Also eine Caro Garcia ist immer gut für einen tiefen Run, ja, aber ist auch manchmal recht erratisch. Und bei einer Jessica Pegula, die letztes Jahr ein Bombenjahr gespielt hat, die normalerweise auch in diese, sage ich mal, in diesen Tier 2, in diese zweite Gruppe gehört, da sind vielleicht die dicksten Fragezeichen, weil nun ihr Start alles andere als gut war. Aber insgesamt bin ich bei euch, ja, das sind sicherlich die vier, aber in der ersten Runde und überhaupt über das gesamte Auslosungsfeld ist es schon ein sehr schöner, wie ich finde, eine schöne, ausgeglichene Auslosung, Schwelli, oder? Wenn man mal so auf die erste Runde und insgesamt auf die Setzungen und die Ausgewogenheit guckt. Das ist also nicht so, dass man sagt, das eine Draw ist total schwergewichtsmäßig und das andere, das ist einfach durchzumarschieren. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich genauso. Und dass ich mich jetzt so auf die ersten vier kapriziert habe, liegt auch nicht daran, dass ich das Feld insgesamt irgendwie als qualitativ irgendwie nicht so hoch einschätze oder so. Ich glaube, wir haben im Moment eine echt gute Qualität. im Damentennis. Aber eben mit vier Spielerinnen, die sich so zuletzt da rauskristallisiert haben, die dann nochmal darüber stehen. Und wo ich dann halt glaube, dass man, wenn das eng für die anderen wird, weil man höchstwahrscheinlich mehrere von denen aus dem Weg räumen muss, um dann am Ende Siegerin der Australian Open zu werden. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. So der Weg für die vier ist ja auch durchaus unterschiedlich. Man könnte jetzt sogar behaupten, dass Swiatek eine relativ schwierige Auslosung hat, was die frühe Phase angeht, weil direkt bei ihr ja drei Spielerinnen sind, die schon sehr gut bewiesen haben, dass sie in Australien verdammt gut Tennis spielen können. Aber andersherum, also wenn wir da jetzt schon ins Detail gehen und sagen, Swiatek spielt in der ersten Runde gegen Kenne und in der zweiten Runde gegen Collins oder Kerber. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn jedes dieser Spiele irgendwie 6-3, 6-0 ausgeht oder so. Also ich finde sie schon enorm stark im Moment.
Ja. Das wäre auch, Henrike, das wäre auch meine Frage an dich gewesen, weil wir natürlich mitten im Eintauchen sind in die erste Runde, aber vielleicht kann man das, bevor wir in die Matches gehen, die wir vielleicht euch, die uns hier zuhören, auch ans Herz legen würden, vielleicht schiebt mal vorne dran noch ein, aber das ist praktisch, es geht direkt ineinander über, die Deutschen insgesamt im Genre, und da fangen wir doch mal an, Henrike. Angelique Kerber hat es aber richtig dicke erwischt, oder? Schwelli hat es gerade schon angeteasert. Ich habe heute dir auf WhatsApp geschrieben, die muss einfach nur die ersten beiden Matches gewinnen, dann ist der Weg erstmal frei, oder?
Ja, Kerber hat wirklich, also man hätte ihr vielleicht eine andere Gegnerin gewünscht als Danielle Collins. Nicht, weil Danielle Collins jetzt zwangsweise gerade exzellent gut drauf ist, aber weil Danielle Collins halt etwas kann, womit man Kerber halt schon unter Druck bringen kann, nämlich Tempo machen. Man hat das in dem Match von Kerber gegen Swiatek gesehen, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch Kerber noch nicht wieder ganz bei 100% ist oder bei dem, was sie kann. Also so fair muss man auch sein, dass man da jetzt nicht so viel erwartet. Gewinnt Kerber natürlich darüber, dass sie dich auskontert, also dass sie dein Tempo mitgeht und dich quasi ausspielt sozusagen und dass ihr eigener Aufschlag ihr nicht zu viel Probleme macht. Und gerade gegen Swiatek hat man bei Kerber gesehen, die kann das mitgehen. Aber wenn ihr dann mal im Prinzip das Konstrukt so ein bisschen wegbricht, dann kann sie schon schnell unter Druck geraten. Und das ist etwas, was Danielle Collins auch kann. Jetzt hat nun Danielle Collins das Problem, dass es nicht immer funktioniert. Also die ist auch jemand, das ist so ein bisschen hopp oder top, zumindest momentan hat sie nicht ihre beste Phase, aber das wird schon sehr, sehr schwer. Und selbst wenn Kerber das übersteht, dann danach gegen Swiatek und selbst wenn sich Kennen durchsetzen sollte gegen Swiatek, sind wir jetzt mal so hypothetisch, wäre das Problem letztlich dasselbe, dass sie auch da wieder eine Gegnerin hat, die in Australien schon mal gewonnen hat mit Kennen, aber eben die auch genau das kann, jemandem halt im Prinzip ein bisschen von der Platte schießen. Und ob Kerber da weit schon so weit ist, weiß ich nicht. Und was die anderen Deutschen angeht, deutschen Damen, die jetzt sicher dabei sind, weil es können Eva Lies und Ella Seidel können sich noch qualifizieren. Dann haben wir Tatjana Maria gegen Camila Osorio. Das würde ich sagen, ist von allen, ja, nicht von allen die leichteste Gegnerin, aber das ist für Maria eine machbare Gegnerin. Allerdings hat die momentan auch so Ergebnisse, entweder läuft's oder es läuft nicht. Also es kann sehr gut gehen oder auch sehr schief. Dann haben wir Laura Siegemund, die gerade extrem gut drauf ist, aber leider gegen Ekaterina Alexandrova gelost wurde, was sicherlich machbar ist, aber auch Alexandrova ist nicht so schlecht drauf. Da muss man halt mal gucken, wer sich dann an dem Tag durchsetzt. Und Tamara Korpatsch gegen Jodie Burridge, Das sollte für Korpatsch durchaus machbar sein, aber da referiere ich wieder auf dasselbe Problem wie bei Maria. Korpatsch kann, wenn sie einen guten Tag erwischt, ist sie auf jeden Fall schlagen. Wenn sie einen schlechten erwischt, kann das auch daneben gehen. Insofern muss man mal gucken, was bei den Damen da noch kommt, wo auch vielleicht, wenn sich Ella Seidel und Eva Lüss noch durchsetzen, wo die noch hinkommen. Mhm. Aber ein bisschen wie kürzlich schon. Es könnte früh eng werden bei den Frauen, aus deutscher Sicht jetzt.
Ja, also Daniel, man kann sich ja mit keinem besser als mit dir so wunderschön aufregen, ja, und auch sarkastisch lustig machen über das frühe Ausscheiden von Deutschen bei Turnieren, wie genauso auch wie Bolle freuen. Ich meine, was haben wir letzte Woche das Team um Zverev, Kerber und Siegemund abgefeiert, auch auf Social Media. Wie siehst du die deutschen Damen? Glaubst du, wir haben über den Dienstag hinaus, wenn die erste Runde beendet ist, haben wir mehr Anlass zu spotten oder gibt es noch Hoffnung, dass wir uns ein bisschen länger aufreuen können?
Zweifel. Also ja, also ich erwarte jetzt nicht und ich glaube, da wird es auch nicht viele geben, dass da eine von den bisher vier Qualifizierten irgendwie jetzt einen ganz tiefen Run in die zweite Woche schafft. Also das sehe ich jetzt natürlich auch alleine schon aufgrund der Auslosung, aber ich muss sagen, ich hätte es auch so nicht gesehen, dass jetzt auch eine Angelique Kerber irgendwie bis ins Viertelfinale vordringt. Ich glaube, wenn die Auslosung ein bisschen angenehmer gewesen wäre, klar, dann hätte man vielleicht schon so sagen können, dritte Runde oder so, das kann man ihr schon zutrauen. Das hat sie, glaube ich, auch mit dem einen Sieg, den sie jetzt hatte beim United Cup, durchaus gezeigt. Ich tendiere ja sogar eher ein bisschen dazu, dass wir in diesem Jahr eher mit den jüngeren Spielerinnen Freude haben. Also gerade was eine Eva Lüss angeht. Ella Seidel im letzten Jahr, ich glaube, um fast 400 Plätze im Ranking verbessert, steht irgendwie so auf 180, 170. Hat jetzt die ersten beiden Quali-Partien gewonnen. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie es ins Hauptfeld schafft bei den Australian Open. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass wenn sie sich jetzt qualifiziert oder auch Eva Lüss, dass das dann automatisch bis ins Achtelfinale geht. Weil wenn man sich da mal so umguckt, also da kann in der ersten Runde, glaube ich, dann auch irgendwie so eine Julia Putintseva warten, ja, wo man, glaube ich, auch gerade als junge Spielerin dann sowieso ganz schnell auch seine Probleme kriegt, wenn man da auch auf einen ganz speziellen Charakter einfach treffen kann. Ist bei anderen Spielern auch so. Was ich damit sagen will, ist, dass, glaube ich, was so übers Jahr gesehen, die, sagen wir jetzt mal, Erfolge, wie wir sie denn auch immer bemessen, angeht, dann, glaube ich, eher von den jüngeren Spielerinnen kommen wird. Und das vielleicht dann garniert wird ja dadurch, dass wir dann echt noch mal, weiß ich nicht, beispielsweise so ein Turnier in Bad Homburg oder so haben auf Rasen, wo dann auch eine Angelique Kerber noch mal vielleicht ein Finale erreicht. Ich glaube, wenn das so für die nächsten Monate die Herangehensweise ist, ja, dann enttäuschen uns die Australian Open nicht so sehr, weil das kann halt einfach jetzt immer mal wieder passieren, dass wir Spielerinnen dabei haben, die alle früh ausscheiden. Dann werden wir trotzdem aber Freude haben am deutschen Damentennis.
Schwelli, hast du Laura Siegemund beim United Cup gesehen im Mixed und wie sie da gezaubert
hat? Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich alle drei war es, oder? Drei Mixed hat sie, ja, hat sie gespielt. Ne? Gesehen, wo sie mitgespielt hat. Das war auch definitiv einer der entscheidenden Faktoren, warum Deutschland dann letztendlich den Turniersieg davon getragen hat. Beeindruckt. Also ich finde, sie ist in sehr, sehr guter, zumindest Doppelform, weil Einzel habe ich sie nicht spielen sehen, auch beim Turnier danach nicht. Aber was sie da im Doppel gemacht hat, wie aktiv sie war, das fand ich richtig gut. Und meiner Meinung nach hat sie auch echt gute Chancen, wenn sie diese Form hält, im Damen-Doppelwettbewerb richtig was zu reißen in diesem Jahr bei den Australian Open. Einzel ist gerade schon angesprochen worden, ist nicht die beste Auslosung, wenn du direkt gegen die 17 der Setzliste kommst. Ich glaube, Alexandrova hätte sich auch eine andere Erstrundengegnerin vielleicht gewünscht. Von daher, ist auch vieles möglich, aber es hätte für Siegemund besser laufen können. Gucken wir mal. Das ist sowieso mein Motto für alle vier, die bis jetzt schon qualifiziert sind im Hauptfeld. Ich finde, ehrlich gesagt, auch bei allen Vieren so, da fällt mir auch wenig ein, was ich da jetzt groß kritisieren soll oder welche Erwartungshaltung ich da aufbauen soll, weil ich finde, die haben alle gemeinsam, also das ist nicht das Ding, woran das deutsche Damentennis hakt. Die haben aus ihren Karrieren einiges gemacht oder machen es immer noch. Die haben zu großen Teilen jedenfalls meine Erwartungen übererfüllt, was sie reißen können in ihrer Karriere. Auch jetzt Korpatsch sogar nochmal, nicht wirklich hinten raus, aber nachdem sie eine Zeit lang ja eher so außerhalb der 100 stagniert ist, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt da auch nochmal gut reingekommen. So, das Problem im deutschen Damentennis ist die Generation danach, die uns aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie komplett weggebrochen ist. Und dann gibt's diese Generation Eva Lüss und so weiter. Jetzt, wo ich mein eigentlich guter Hoffnung bin, dass da die eine oder andere auch wieder gut mitspielen wird. Wie weit es dann wirklich geht in der Weltspitze, wird man dann sehen. Aber ich glaube schon, dass da was nachkommt. Aber dass sie diese Zeit halt noch überbrücken müssen, bevor sich das wirklich auch in Ergebnissen bei den großen Turnieren regelmäßig manifestiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht im Moment nicht so richtig, was ich mit Spielerinnen wie Jule Niemeyer anfangen soll, weil wie sehr die doch in ein Loch gefallen ist im letzten Jahr, das hat mich dann schon verwundert.
Aber ich finde es wirklich eine sehr gute Einordnung, wenn man jetzt die vier, die bis jetzt qualifiziert sind, genau als das sieht, was sie sind, nämlich auf der einen Seite alle, genau wie du sagst, für ihre, nicht nur für ihre, sondern über ihre Verhältnisse teilweise auch hervorragende Karrieren gebastelt. Und wenn man dann sieht, wo sie aktuell stehen, dann glaube ich, tut man sich jetzt als deutscher Tennisfan guten Gefallen, da keine überbordende Erwartungshaltung zu haben, weil sie nicht gerechtfertigt wäre. Wir wissen, wo Kerber herkommt, sprich aus welcher Pause sie kommt. Und insofern, wenn es klappt, eine oder sensationsmäßig zwei Runden, okay. Aber wenn es nicht klappt, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes auch kein Beinbruch.
Nee, ich finde es.
Bei Tatjana Maria genauso. Und bei Laura Siegemund, glaube ich, gilt es nur, die Daumen zu drücken. Sie hat in einem Vorbereitungsturnier jetzt diese Woche sowohl im Einzel als auch im Doppel nach ein oder zwei Matches rausgezogen. Ich hoffe mal, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme war, weil sie ja doch auch dann in den letzten drei Tagen United Cup sehr eingespannt war. Und insofern, da ist sicherlich die Hoffnung eher, oder die Erwartungshaltung eher auf, Mensch, vielleicht kriegt man da wieder einen Run im Doppel zu sehen, als dann im Einzel.
Ich finde es auch gar nicht, ich fände es auch gar nicht schlimm, wenn das in Anführungszeichen Comeback von Angelique Kerber jetzt nicht nochmal so super erfolgreich wird, wie sie vorher schon einmal war. Man muss auch sagen, dass sie auch zuletzt vor ihrer Babypause nicht mehr so erfolgreich war, wie sie einmal war, weil erfolgreicher als Weltranglistenerste und Grand Slam Turniere zu gewinnen, kann man ja gar nicht sein. Und da war sie ja dann meiner Meinung nach auch davor schon ein Stückchen weg mit der kleinen Ausnahme. Das ist ja so nochmal so eine Besonderheit bei ihr, würde ich sagen, wo ihr Leistungslevel immer nochmal viel höher ist als auf Hartplatz und auf Sand. Es wäre sensationell, wenn sie nochmal in die Nähe davon kommt, aber selbst wenn das nicht klappt, dann hat sie es versucht. Also wie gesagt, so übererfüllt über die Karriere hinweg, da muss man ihr das ganz einfach zugestehen. Aber ich finde, das muss man auch sowieso jedem Profisportler und jeder Profisportlerin zugestehen. Und für mich ist das auch absolut keine Lage, wenn es hinten raus dann nicht mehr so erfolgreich ist oder ein Comeback hinten raus dann nicht mehr so erfolgreich ist. Sollte das beispielsweise, ich komme jetzt ab, aber sollte das bei Rafael Nadal der Fall sein, Das will doch nichts von seiner Legacy nehmen. Mhm. Also in meinem Kopf jedenfalls nicht.
Ja, jetzt haben wir gesagt, es geht Samstag auf Sonntag los, Henrike. Welche, keine Ahnung, 1, 2, 3 Damen-Matches aus dieser Erstrundenauslosung würdest du denn uns und unseren Zuhörern empfehlen? Es gibt ja eine ganze Menge, wo man im ersten Moment sagt, wow, boah, da kann ich aus dem Gucken nicht raus, oder?
Ja, deswegen stockte ich gerade bei deiner Vorgabe, aber 1, 2, 3.
Also ich vielleicht, dass Daniel auch noch einen empfehlen darf. Deswegen.
Also ich habe Kreuzer habe ich auf jeden Fall an mehreren Stellen gemacht, weil sowohl auf Damenseite wie auch später bei den Herren die Losfee durchaus schöne Matches zusammengezimmert hat, die zumindest auf dem Papier toll klingen und auch von dem, was die Spielerinnen können, Spaß machen könnten. Allerdings hatten wir zwei vorhin ja vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Das ist halt kein Garant dafür, dass das Popcorn dann auch wirklich fliegt. Deswegen muss man mal schauen. Aber wenn ich jetzt sage, ich suche mir mal 3 aus, wie gesagt, ich habe mehr genommen als das, kann man aus deutscher Sicht wahrscheinlich oder muss man Kerber Collins natürlich erwähnen, weil das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form Spaß machen, weil die beiden einfach, es sei denn, eine von beiden ist jetzt total schlecht drauf, weil die beiden eben so ein total gegensätzliches Spiel haben und man einfach gucken muss, wer sich mit seiner Art zu spielen jetzt durchsetzt. Dann finde ich Rybakina gegen Karolina Pliskova auch, bin ich gespannt, weil die beiden ja eine ähnlich kühle Art haben, an so Dinge ranzugehen. Und wenn die auf ein gutes Level kommen, man, glaube ich, enormes Tempo und auch gerade auf dem Belag ganz guten Satz sehen kann. Und wenn ich dann noch rüberrutsche auf die andere Hälfte, weil das war jetzt quasi die zwei Matches, die obere Hälfte, würde ich mir noch Caroline Garcia gegen Naomi Osaka rauspicken, weil ich mir da nicht so sicher bin, wer sich da durchsetzt. Also Caroline Garcia ist bei den Australian Open auf 16 gesetzt. Naomi Osaka hat im Gegensatz zu ihr das Ding aber schon zweimal gewonnen. Zweimal, ne? Zweimal? Ja, doch, ja. Dann bin ich da echt mal gespannt, weil Naomi Osaka hat nicht so schlecht nach ihrer Rückkehr gespielt. Und wenn sie da noch so ein paar Sachen eingefangen kriegt, wird sich Caroline Garcia wahrscheinlich bei der Losfee bedanken dafür oder auch nicht, dass sie Frau Osaka zugelost bekommen hat. Nehme ich mal die 3.
Es dürfte auf jeden Fall ein Match werden, was auf einem der größeren Courts stattfindet.
Es ist anzunehmen, ja.
Ja, Daniel ist ja jemand, der auch gerne auf den hinteren Court sich rumtümmelt. Hast du da vielleicht eins, was du dem einen oder anderen ans Herz legen möchtest, oder bist du dieses Jahr auch eher nur auf Platz 1, 2 und 3 unterwegs?
Also ich habe mir doch schon irgendwie die ähnlichen Matches so angekreuzt. Aber ja, also so 2, 3 Sachen, da bin ich so drüber gestolpert, wo ich wie so oft manchmal auch gar nicht wirklich sagen kann, warum. Aber zum Beispiel, als ich gelesen habe, Elise Mertens, Maya Sheriff, dachte ich, ja, jetzt beide nicht vielleicht ihr bestes Tennis gespielt, aber kann man sich vielleicht angucken, wenn schöne 3 Sätze. Dasselbe habe ich gedacht bei Magda Linette gegen Caroline Wozniacki. Finde ich auch nicht unspannend. Linette auch an 20 gesetzt. Ja, wird vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding werden. Natürlich dann absolute Tagesform entscheidend. Fovirtova gegen Haddad Maia finde ich auch spannend. Die sind auch so im Umkreis von Garcia und Osaka. Ja, weil Linda Fovirtova verfolge ich jetzt schon ein paar Jahre. Wartet man vielleicht bin ich da auch alleine, aber doch irgendwie so auf den nächsten Schritt, dass es vielleicht auch sogar irgendwann noch mal Richtung Top Ten geht. Ja, Haddad Maia haben wir jetzt ja kennengelernt über die letzten Monate und Jahre. Echt eine Top-Spielerin nochmal geworden, Sprung gemacht. Kann ich mir auch sehr hochklassig vorstellen. Also von daher, ich glaube, ja, es lohnt sich durchaus, wenn man auch mal auf den einen oder anderen Court nochmal dann schalten sollte, wenn man über Discovery diese Option hat. Weil ich glaube, wir werden auch in der ersten Runde bei den Damen einige Matches sehen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauern.
Ja, definitiv. Und einer, der ja auf seiner Facebook und auch auf Instagram immer mit den Sandplatzgöttern uns einen ganz guten Überblick so gibt, wenn man in den Tag startet mit dem Anlagenrundgang, ist Schwelli. Und Schwelli, meine Frage wäre, bei deinem Anlagenrundgang würdest du in der ersten Runde bei so einer Mira Andreeva mal vorbeischauen oder hast du die jetzt schon ein paar Mal gesehen und sagst, naja gut, das dauert noch ein bisschen, die ist noch so jung, da gucken wir mal in 2 Jahren wieder vorbei.
Nee, würde ich mir durchaus ansehen. Halte ich für eine sehr interessante Spielerin und für eine der kommenden Spielerinnen. Ich würde auch beispielsweise mal bei Emma Raducanu vorbeischauen, weil ich eigentlich sehr lange über die jetzt immer nur gelesen habe und die wenig habe Tennis spielen sehen. Und einfach um mir, also ich persönlich habe sie wenig Tennis spielen sehen und die würde ich mir gerne mal wieder angucken. Ist ja ins Hauptfeld rangerutscht, spielt gegen Shelby Rogers. Und aufgrund Crash Boom Bang würde ich Georgie gegen Azarenka mir auch nochmal ansehen.
Herrlich. Absolut. Ich denke, das kann man, das ist immer einen Besuch wert und Azarenka immerhin auch noch an 18 gesetzt, könnte ein interessantes Match werden. Vielleicht ja auf diesem neuen Court, wo nebendran diese Bar gebaut worden ist, ein Lounge. Und wenn da ein paar trinkfreudige Australier noch sind, dann könnte das ein heißes Match werden, absolut. Absolut. Siehst du denn, wir haben es vorhin gesagt, das Favoritinnenfeld ist relativ klar abgesteckt und wir haben auch schon so über die zweite Reihe gesprochen. Deswegen, ich will gar nicht sagen, erübrigt sich fast die Frage, aber gibt es vielleicht doch irgendwo, Schwelli, auf deiner Liste irgendwie so ein Überraschungsgast, eine bei den Damen, die vielleicht doch zu irgendeinem Lauf ansetzen kann, den wir jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel haben, ja, dann würdest du wahrscheinlich drauf wetten und es uns nicht sagen, oder?
Ja, also so ein richtiges, wie nennt man das, Dark Horse, also sowas, wo wirklich gar keiner mitrechnet, nee, habe ich nicht. Nee. Ne? Also klar, irgendwie, wenn sich Naomi Osaka plötzlich zu enormer Form aufschwingt, kann die natürlich auf Hartplatz jedem gefährlich werden, ob es so früh jetzt aber schon beim Grand Slam über entsprechend viele Runden dann immer reichen wird, bezweifle ich irgendwo. Natürlich könnte irgendwann auch mal doch noch mal bei Pegula der Knoten platzen, dass es dann auch mal beim großen Turnier noch etwas weitergeht. Beständig ist die ohne Ende, ne? Also so ähnlich wie andere, wie Svitolina oder so, kannst du sie eigentlich ins Viertelfinale schon mal reinschreiben, aber darüber hinaus wird es dann eben halt schwierig. Nee, so wirklich ganz ernsthaft traue ich das keiner zu, auch einer Jabeur zum Beispiel im Moment nicht.
Ja, da bin ich bei dir und ich weiß auch immer wieder gern zitiert, Henrike, von dir ist die gute Jelena Ostapenko, die sicherlich bei, würde ich mal sagen, so bei den US Open sowas wie ein Dark Horse war und die dieser Rolle ja auch gerecht wurde, indem sie Iga Swiatek dort aus dem Turnier nahm, aber Henrike, gehe ich recht in der Annahme, dass auch du diesmal sagst, dass es unter den Vieren so klar sortiert und da ist jetzt diesmal nicht mit einer Überraschung zu rechnen, aber das macht ja nichts, weil es insgesamt schon ausgeglichen genug ist.
Ja, also mir springt jetzt spontan nichts an. Ich meine, der Reiz an einer Überraschung ist ja, dass es eine Überraschung ist. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, ob es nicht doch noch eine Überraschung gibt. Aber es ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, da ist jetzt so mein absolutes Gefühl, da geht jetzt was, die rauscht auf jeden Fall durch oder so. Nee, habe ich jetzt spontan auch nicht. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an den Australian Open, dass das alles noch so ein bisschen mal gucken. Da kann
die ganze Saison
ausgesetzt werden. Bitte,
Schwelli. Ich wollte gerade sagen, das ist genau das Ding ja bei den Australian Open im Speziellen, dass man so wenig Erfahrungswerte aus den wenigen Spielen vorher nur hat und da schlecht sagen kann, hey, er hatte jetzt so einen richtigen Lauf oder die hatte jetzt so einen richtigen Lauf und und da könnte es was werden. Also das sieht dann beim French Open und beim US Open mit diesem langen Vorlauf von Turnieren auf demselben Belag und teilweise unter denselben Bedingungen, sieht das dann schon etwas anders aus.
Ja, das finde ich sehr schön gezeichnet, Schwelli, denn genau auch, dass du explizit Wimbledon rausgenommen hast, weil du da nicht diesen Anlauf hast. Ja, ja.
Also Wimbledon würde ich fast sagen, da zählt dann sehr viel die Erfahrung auf, ja, die die Leute über mehrere Jahre aufrasen. Aber ich meine, der aktuelle Wimbledon-Sieger spricht natürlich jetzt bei dir meine These, aber du weißt, was ich meine.
Ja, die Erfahrung und vielleicht auf Rasen mehr denn je, wem kommt dieses Spiel überhaupt entgegen? Ich will nicht sagen, dass Sand das gleiche ist wie Hartplatz, weiß Gott nicht, ja, aber das ist vielleicht der differenzierteste Belag überhaupt. Deswegen, naja gut, wir haben da jetzt also vier Horses, sehr helle Horses, nicht Dark Horses am Laufen. Daniel, wer wird's denn von den Vieren?
Elina Svitolina.
Das war jetzt wieder klar, also die Nummer 5. Also Daniel sagt Svitolina. Schwelli, wer gewinnt bei den Damen die Australian Open?
Ich sag Swiatek. Das ist nicht sehr kreativ, aber was ich von ihr beim United Cup gesehen habe, fand ich schon sehr gut und von den Schlägen sehr hart und schnell auch. Also gerade auch, wenn man sie im Mixed hat spielen sehen, wie sie da auch teilweise die Männer über Winkel und Geschwindigkeit in Schwierigkeiten bringen konnte, fand ich schon stark.
Henrike, bei dir auch? Iga?
Ja, muss ich mich Schwelli anschließen. Echt? Ist jetzt, muss ich natürlich auch sagen, sie ist die einzige von den Vieren, die ich jetzt ganz regelmäßig habe spielen sehen, wo ich also auch einfach ein besseres Gefühl habe. Vielleicht ist es auch das, was mich dahin treibt. Aber es hat mich schon enorm beeindruckt, wie sie drauf ist. Und deswegen suche ich sie jetzt aus. Aber es könnte auch jeder andere gut sein. Das habt ihr ja vorhin schon schön erklärt. Und dann wird auch ein nettes Turnier. Also, aber trotzdem Iga.
Dann sag ich aber nicht um per tu etwas anderes zu sagen, aber ich glaube, es wird Elena Rybakina. Die gewinnt's und mein Argument wäre, die ist genauso gut drauf. Die war in der Vorbereitung bei ihren Turnieren genauso überzeugend wie Swiatek. Ich habe bei Swiatek etwas immer die Frage, ob sie die gleiche psychische Coolness mitbringt wie Rybakina. Und ich finde, Rybakina ist auch natürlich keine besonders extrovertierte Spielerin, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie in den tighten Situationen, dass sie da noch ein bisschen cooler drauf ist als Swiatek. Und deswegen, wenn sie beide ihr bestes Tennis spielen, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn es im Halbfinale hart auf hart kommt, dass Rybakina die Nase vorne hat und dann in einem potenziellen Finale, sei es gegen Sabalenka oder Goff, die Australian Open gewinnt. Aber wir werden sehen. Am Ende macht's dann doch Angie Kerber oder wer auch immer, sei es drum. Wir werden schauen. Ich habe es mir auf jeden Fall notiert. Ich schmeiße den Zettel diesmal nicht weg, dann können wir das überprüfen. Und würde ich sagen, leiten wir über zu den Herren. Daniel, die Gesamtsituation bei den Herren. Was ist so dein Helikopterflug über die Anlage bei den Australian Open? Was hältst du vom Feld jetzt, wo Roger Federer und Rafael Nadal nicht dabei sind?
Ja, was hatte ich gelesen? Das erste Mal seit 1999, glaube ich, ne, dass keiner der beiden im Hauptfeld bei den Australian Open steht. Lange, lange her. Ja, nicht nur das. Ist man natürlich geneigt zu sagen, öffnet irgendwie das Feld für Novak Djokovic sowieso in guter Form. Sicherlich der absolute Top-Favorit. Ich bin halt auch die Tage immer noch so ein bisschen am Überlegen. Wir hatten ja Ende des letzten Jahres so ein bisschen die Euphorie oder gerade auch natürlich mit Wimbledon. Ja, jetzt gibt's so mit Alcaraz und dann jetzt im Herbst auch noch Sinner, irgendwie so zwei neue Spieler, die fordert ihn jetzt heraus. Ob wir nicht vielleicht hier dann am Ende genau vor diesem großen Fehler stehen, den viele bei den deutschen Damen machen, nämlich, dass man viel zu hohe Erwartungen hat und dann nachher am Ende total enttäuscht wird. Weil ich glaube, das ist natürlich der klare Unterschied, wenn wir das auch jetzt mit dem Damenfeld vergleichen. Also so gut das Niveau ist von einem Alcaraz, Sinner, natürlich auch im Alexander Zverev wieder. Wir haben natürlich bei den Herren einfach dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es einen Spieler gibt, der automatisch immer der Favorit ist, wenn er bei einem Turnier dabei ist. Ob das jetzt ein Grand Slam ist, ein 250er oder, weiß ich nicht, die Brauweiler Open hier in der Nähe von Köln. Dahinter ist so ein bisschen eigentlich mein Eindruck, dass sich vielleicht sogar jetzt auch zumindest mit dem ersten Gefühl vom Saisonstart gar nicht so viel verändert hat. Also ja, wir haben da so Spieler wie ein Tsitsipas, der ja eigentlich am meisten dann doch irgendwie immer mit sich selbst beschäftigt ist, gefühlt. So ein Hubert Hurkacz, der halt, Tobi, keine Sorge, ich führe das nicht länger aus, aber der halt so sein Tennis spielt. Und da haben wir dann in der Region auch noch so andere Spieler, zum Beispiel Alex de Minaur, der jetzt in den Top Ten steht, wo man aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch in den nächsten 4 bis 5 Jahren niemals das Gefühl haben wird, die können jetzt einen Grand Slam gewinnen unbedingt, weil es dann doch immer 2, 3 Spieler gibt, die besser sind. Hm. Es gibt aus meiner Sicht sogar eher bei diesen Australian Open so Spieler, wo ich gespannt bin, ob sie es nochmal so richtig schaffen. Und das sogar auch in so einem, ja, ich sag mal, unterschiedlichen Niveau. Also gerade Marin Cilic, wo man zwischendurch mal wieder gedacht hat, so hey, das könnte irgendwie sogar Richtung Top Ten gehen. Ja, so ein bisschen irgendwie stagniert. Matteo Berrettini, der sogar mit Tsitsipas ja auch gleich einen starken Gegner hat, wo ich nämlich jetzt auch gespannt bin, ja, was aus dem jetzt eigentlich noch mal so richtig wird. Und ja, dann wiederum auch Spieler, wo ich eigentlich erwarte, jetzt geht doch mal den nächsten Schritt. Francis Tiafoe zum Beispiel. Also jetzt auch nur so als Beispiel herausgegriffen, damit das hier jetzt nicht zu lang wird. Aber wo ich auch das Gefühl habe, ja, es ändert sich momentan eigentlich nichts. Oder liege ich da so falsch?
Ja, das wäre sozusagen an die Spieler, die du zitiert hast, meine Anschlussfrage an Schwelli. Und ich fand deinen Helikopterflug sehr, sehr gut, Daniel. Und Schwelli, Daniel hat gerade Alex de Minaur erwähnt, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, der Djokovic besiegt hat, der jetzt erstmalig in die Top Ten eingezogen ist damit. Und irgendwo auf Social Media schrieb einer, ja toll, und dann dritte Runde aus Australian Open wieder raus. So, alles wie gehabt und am Ende gewinnt Djokovic und so. Siehst du das ähnlich? Bist du da bei Daniel oder würdest du dem einen Kontrapunkt entgegensetzen?
Ja, in Bezug auf de Minaur sehe ich das vielleicht sogar ähnlich. Oder ich habe die Befürchtung, dass es ähnlich ist, weil ich meine, dass der eben auch schon mehrfach so kurze Phasen in seiner Karriere hatte, wo er sehr, sehr gut gespielt hat und sehr erfolgreich gespielt hat. Und dann ist es beim Slam aber dann doch nicht nichts geworden. Auch beim Heimslam nicht. Der hat auch schon vor ein paar Jahren gute Vorbereitung gespielt und gute Leute geschlagen und so. Und dann ist es aber eben doch nichts geworden. Also so bei ihm, also ja, er ist unglaublich schnell, aber ich glaube, da fehlt dann doch so ein bisschen etwas. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber um die ganz, ganz großen Erfolge in der Karriere einzufahren. Wahrscheinlich ein bisschen Schlaghärte, Größe, was auch immer. Ne? Also sehe ich bei ihm zumindest im Moment nicht so. Dass das trotzdem ein sehr guter Spieler ist, steht ja außer Frage. Genauso, also dass Djokovic gerade in Australien, wenn er da antritt, immer Top-Favorit ist, ist für mich auch keine Frage. Ob der Arm zwickt oder nicht oder keine Ahnung was. Hat gar nichts jetzt mit Spekulationen darüber zu tun, wie schwer die Verletzungen, die er so hat, sind oder nicht sind oder gar nicht da sind oder was weiß ich. Das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur als Fakt darstellen, der hat schon mehrere Male trotz großer körperlicher Probleme, so scheint es jedenfalls von außen gewesen zu sein, innerhalb des Turniers oder vor dem Turnier hat er die Australian Open letztendlich gewonnen. Also berücksichtige ich sowas bei ihm nicht groß, weil er ist dazu meiner Meinung nach immer in der Lage, das das irgendwie wegzudrücken oder sich so zu behandeln zu lassen, dass es ihn nicht entscheidend behindert und dass er trotzdem die Australian Open gewinnen kann. Also da habe ich keine Befürchtungen, und wenn er dann auch noch in Form ist, glaube ich, ja, ist er immer Top-Favorit, und der Rest, immer wieder wie bei den Damen, schwierig einzuschätzen. Gerade in Alcaraz, tut mir leid, weiß ich nicht. Er hat jetzt da dieses Charity-Match gegen Seminar gespielt und verloren im Match-Tiebreak. Mir fällt es ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen, auch weil er zum Jahresende so ein bisschen geschwächelt hat. Eigentlich spricht nicht viel dagegen, dass er in Australien auch gute Leistungen zeigen kann und zum Favoritenkreis gehören müsste. Aber ich sehe es doch richtig, bisher ist es sein schwächster Slam, oder?
Ja, gut, letztes Jahr hat er gar nicht gespielt. Da hat er verletzt rausziehen müssen. Und vorher war, glaube ich, eine dritte Runde drin. Ja. Also keine großen Meriten bisher. Insofern ist es, ja, vielleicht seitdem er so Top of the Pops ist, ist dieses Jahr vielleicht das erste Mal überhaupt die Australian Open, dass er, wo er ein bisschen was unter Beweis stellen muss und sicherlich auch möchte. Ja.
Also ich habe auch gelesen, er hätte eine schwierige Auslosung. Ja, ist jetzt nicht, er spielt gegen Gasquet in der ersten Runde und dann Evans oder Sonego. Ich glaube jetzt nicht, dass er da rausfliegen wird, ehrlich gesagt. Das sind gute Spieler, aber die müsste er dann trotzdem schlagen. Ist so ein bisschen jenseits meiner Vorstellungskraft, dass sich da einer von denen zu so einer Leistung aufschwingt, ihm da richtig große Schwierigkeiten zu machen, wobei er ja auch die Fähigkeit hat, sowieso dann auch noch sich durch schwierige Matches durchzuhangeln und die zu gewinnen und durch lange Matches. Aber dann am Ende hinten raus im Finale gegen Djokovic, wenn es dazu kommen sollte, weiß ich nicht. Und irgendwo auf dem Weg dahin sind gerade bei Alcaraz in der Hälfte, finde ich, auch noch einige ganz schön hohe Hürden, oder könnten zumindest kommen.
Genau. Unter anderem vielleicht auch ein wirklich in der Vorbereitung jetzt im United Cup sehr überzeugend auftretender Alexander Zverev. Denn deswegen bezüglich der Gesamtsituation, Henrike, meine Frage auch an dich. Wie würdest du die Erwartungshaltung von dir, von uns allen managen im Hinblick so auf den Herrenwettbewerb? Worauf dürfen wir uns freuen aus deiner Sicht? Was macht das Feld dieses Jahr aus?
Momentan muss ich gerade einmal darum kämpfen, dass mein Kater mir mein Kabel nicht zerkaut. Wenn wir den Hahn hier abdrehen. So, jetzt. Ja, ihr habt das schon gut zusammengefasst, gerade bei dem Dominor-Beispiel, was ihr jetzt gebracht habt mit diesem, ja, der ist gerade so super drauf. Wenn ich mich recht erinnere, war das so ein bisschen der Tenor, der auch letztes Jahr galt. Und dann ist der von Novak Djokovic, glaube ich, in Runde 4, aber mal sang- und klanglos mit 2-1-2 vom Platz geschossen worden. Insofern ist das halt ne? Man guckt sich das an, guckt sich das Potenzial der Leute an und denkt, ja, die könnten es natürlich irgendwie schaffen, die sind gut drauf. Und dann guckt man aber irgendwie doch noch mal hin und hört so in sich rein. Und dann sagt man dann am Ende vom Gefühl her, na, ich weiß es nicht. Auch hier bei Carlos Alcaraz, den hat man jetzt lang nicht gesehen. Da ist es auch schwer, was zu sagen. Ähnliches gilt für Jannik Sinner, der natürlich fantastisch letztes Jahr aufgehört hat. Und wenn er diese Leistung und auch dieses Mindset konservieren konnte, dann wird das sicherlich spannend mit ihm. Aber auch bei den ATP-Finals hat er im Finale dann doch eben gegen Djokovic verloren, weil ein Finale ist ein Finale ist ein Finale. Ne? Darauf kommt es ja dann am Ende an. Und da ist es von der Auslosung her und wie das momentan auch so zusammengesetzt ist, schwierig, sich was anderes vorzustellen, wobei ich tatsächlich da auch durchaus mitgehen würde und Alexander Zverev ein bisschen rausstellen. Also der hat nun wirklich enorm gut in die Saison ist gestartet und hat auch echt seine Nerven auch in Drucksituationen zusammenhalten können, was ihm ja nicht immer gelingt. Ne, gerade das Match gegen Hurkacz, wo es eben auf diesen einen Punkt kam, den er da wirklich aber mit Millimetern hinten auf die Linie gezimmert hat. Da ist er nicht eingeknickt, da hat er sich nicht zurückgezogen, sondern wirklich mit offenem Visier weitergespielt. Und wenn er das halten kann, dann hat der durchaus, obwohl er mit Alcaraz in einem Viertel ist, trotzdem ziemlich gute Chancen. Medvedev hat man auch nicht gesehen, ne? Oder ich jetzt nicht viel gesehen. Da muss man auch mal gucken. Insofern, das ist bei den Top-Herren gerade so ein bisschen mein Problem, dass die meisten halt nicht gespielt haben. Mhm. Oder ich es nicht gesehen habe und ich echt dir nicht sagen kann, wie die drauf sind. Das ist dann ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette und dann stehst du doch doof da. Insofern, Djokovic auch hier wieder, muss man sagen, ist der Einzige, wo ich es halbwegs einschätzen kann. Und deswegen muss man den einfach nennen, aufgrund seiner Geschichte bei den Australian Open. Mhm. Aber dann wird mir tatsächlich als Nächster doch mit auch Zverev einfallen. Dimitrov hat zwar toll gespielt, aber irgendwie traue ich es ihm nicht zu. Ja, ich komme so ein bisschen ins Stottern, aber es ist bei den Herren erstaunlich schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Es ist nicht mehr so dieses, ja, rausch durch, also außer jetzt bei Djokovic, rausch durch und klar, die sind's. Macht's aber auch wieder spannend. Also ich vote ja für diese Draws, weil es einfach mehr Spaß macht.
Total. Und du hast ihn gerade angesprochen. Ich meine, Grigor Dimitrov wäre natürlich so, das wäre so ein Spieler. Ich glaube, die große Mehrheit würde dem das gönnen, ja, dass der zu einem Traumlauf ansetzt. Ich glaube, auch gerade am letzten Wochenende haben sich wirklich viele, er sich natürlich am meisten, aber viele auch mit ihm gefreut, dass er nach 2017 endlich mal wieder ein Turnier gewonnen hat und er spielt wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr auf einem fantastischen Niveau. Wenn es so etwas wie, was ist eigentlich das Pendant der Cinderella-Story bei den Männern? Also wenn es die Cinderella-Story bei den Herren denn geben sollte, so jemand wie Grigor Dimitrov wäre natürlich strahlend. Und interessant ist natürlich schon, dass er in einem Viertel der Auslosung sitzt, wo durchaus eingerahmt wird von Zweien. Einen habt ihr schon angesprochen, Daniil Medvedev. Wir wissen nicht, wo er steht. Er hat wenig gespielt. Nun ist Australien sicherlich absolut ein Belag und ja eine Anlage und ein Turnier, was ihm liegt. Er war schon sehr erfolgreich in der Vergangenheit und er ist sicherlich in diesem Viertel schon nicht nur wegen der Papierform eigentlich der klare Favorit, während oben am anderen Eck dieses Viertels sitzt ein Holger Rune, der sicherlich auch eine strahlende Zukunft vor sich hat, der bei den Australian Open ohne Boris Becker und Severin Lüthi wird antreten müssen als Coach. Das soll ihn nicht hindern, gut Tennis zu spielen. Aber ich glaube, gerade so jemand wie Rune wird noch das ein oder andere Lehrgeld in einer vierten Runde oder einem Quarterfinal von einem Grand Slam zahlen müssen. Was die anderen Spieler aus meiner Sicht, die ihr angesprochen habt, schon bezahlt haben, also Medvedev, Grand Slam Sieger, Grand Slam Finale, Halbfinale erfahren. Selbiges gilt zumindest mal in großen Battles auch von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sowieso. Und auf der anderen Seite eben Jannik Sinner und Novak Djokovic. Deswegen, ich bin da bei euch. Also ursprünglich wollte ich sagen, ja, ein Dark Horse bei den Herren, Alexander Zverev. Dafür hat er viel zu hell letzte Woche geschienen, als dass er noch als Dark Horse durchgeht. Aber ich würde ihn in seinem Viertel versus Carlos Alcaraz zumindest zu Beginn des Turnieres mit einer Nasenspitze vorne sehen. Wenn Alcaraz allerdings dann diese ersten Runden, ich will gar nicht sagen übersteht, da bin ich ganz bei dir, Schwelli. Also das sind nun für einen Spieler wie Alcaraz, da musst du ein Gasquet Evans, ich will nicht sagen wegspielen, aber das sollte er klar gewinnen. Und mit Bublik kann das in einer potenziellen dritten Runde ein sehr heiteres und lustiges Spiel werden. Aber am Ende wird Carlos Alcaraz das Ding gewinnen. Ja, dann wäre das schon interessant, in einem Viertelfinale Zverev gegen Alcaraz zu sehen. So wie sie ins Turnier starten, würde ich sagen, Alexander Zverev in blendender Form wäre so ein bisschen ein helles, dunkles Dark Horse, das eben, aus meiner Sicht matchproven Grand Slam gestählt ist und eben in einem Halbfinale gegen einen Medvedev von oben kommt oder sogar in einem Finale gegen Djokovic zumindest mal schnuppern könnte. Aber das wäre so mein Helikopterflug nach euren. Und ich glaube, die Frage nach dem Favoriten, die haben wir fast schon einhellig beantwortet darum. Deswegen, Schwelli, meine Frage wäre an dich dann eher schon, bevor wir auf die Erstrundenmatches, auf die attraktiven kommen, die Deutschen. Was erwartest du von den Deutschen? Zverev haben wir kurz angerissen, gerne deine Einschätzung dazu, aber auch zu den anderen im Feld.
Ja, Zverev spielt ja gegen weiteren Deutschen.
Ja, stimmt, Köpfer, Entschuldige, ja.
Ne, der auch gut ins Jahr gestartet ist, der hat ein Challenger-Turnier gewonnen, gleichzeitig als Zverev beim United Cup reüssiert hat. Trotzdem ist da, glaube ich, für Zverev auch nichts Neues, auch mal gegen deutschen Gegner beim großen Turnier zu spielen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ihn das schon mal besonders belastet hätte oder in größere Schwierigkeiten gebracht hätte. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das hat er im Griff und da wird er auch durchgehen. Tatsächlich kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also es ist schon ein sehr guter Saisonstart für ihn, formmäßig, finde ich. Er ist ja eher einer, der auch schon mal gerne ganz früh im Jahr nicht so dolle gespielt hat, aus den unterschiedlichen Gründen. Von daher erwarte ich bei ihm schon relativ viel. Wobei ich sagen muss, ich habe zum Beispiel auch Casper Ruud gesehen beim United Cup und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist ja auch so einer, der trotz diverser Erfolge, ohne dass es jetzt schon zum Slam gereicht hat, so ein bisschen unterm Radar läuft. Wie Medvedev, der jetzt was schon Slams gewonnen hat, aber irgendwie über den auch jetzt zuletzt gar niemand mehr geredet hat. Es ging, hat sich ja alles sehr auf Alcaraz und vielleicht noch Rune so als die nächsten großen Rivalen kapriziert. Also falls Zverev gegen den, ich glaube, das wäre vierte Runde spielen müsste, muss man da auch erstmal gucken. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn er seine Form hält, er da einiges reißen kann. Und wenn er vom United Cup wieder gut regeneriert ist, er auch die physischen Fähigkeiten hat, durch so ein Grand Slam Turnier zu kommen. Ansonsten, ja, sind wir wieder dabei, schwierig zu sagen, wo die Deutschen im Moment stehen. Altmaier hat heute, glaube ich, zurückgezogen, ist das richtig, beim Turnier? Oder hat aufgegeben im Match und muss direkt gegen Kachanov ran. Gibt schönere Auslosungen, Matera gegen Borges. Ja, könnte eine Chance sein, eine zweite Runde zu erreichen, finde ich. Struff gegen Ichikata, aber das ist in Australien. Könnte eine schwierige Angelegenheit werden auf einem engeren, kleineren Platz, wo viel Zuschauermäßiges Richtung des Hometown Heroes oder zumindest des Australiers geht. Und wen haben wir noch? Hanfmann muss direkt gegen Gael Monfils ran. Ja, ich sag mal so, hat Monfils auch noch nicht gewonnen. Ne? Aber ist trotzdem auch kein Traumlos für Jannik Hanfmann.
Daniel, was macht Maxi Matera?
Gegen Nuno Borges? Gewinnt er, würde ich mal sagen. Bei ihm ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen natürlich das Problem, der hat ja eigentlich ja nicht so richtig eine Vorbereitung gehabt. Ne? Also beim United Cup halt zumindest, klar, trainiert in bester Manier mit guten Leuten, aber ja, keine Matchpraxis jetzt vorher sammeln können, weil er halt beim United Cup nicht zum Einsatz kam. Das könnte vielleicht natürlich auch daran liegen. Jetzt glaube ich auch kein Match, wo man sagen kann, ne, da geht er irgendwie mit weiß ich nicht, 2-1 und 2 durch. Aber kann ich mir schon vorstellen, da er auch eigentlich im Herbst letzten Jahres gut gespielt hat, dass er die erste Runde gewinnt. Ja, und ich glaube, bei den restlichen Deutschen, da hat Schwelli alles gesagt. Also da muss ich jetzt nicht nochmal extra ausholen.
Sehr gut. Also insofern, hol du doch mal, du hast die erste Wahl aus und sagst, welche zwei Matches, du kriegst nur zwei, Henrik hat drei bekommen. welche Matches, Erstrunden-Matches guckst du dir denn an? Ja,
sonst wird mir hier wieder vorgeworfen, ja, hier, ja. Hier Frauenquote oder so. Ja, ne? Ja. Nein, ich sehe es also schon dann vor mir.
Welche zwei, drei Matches in der ersten Runde guckst du denn so an?
Also gespannt bin ich, also da bin ich sogar im Draw ungefähr so in der Matara-Region. Ich nehme jetzt einfach auch mal die zwei, weil, also einmal Dimitrov gegen Vukcevic, weil auf Dimitrov bin ich jetzt wirklich gespannt, wie er nach seinem Titelgewinn ja, sich gibt. Vukcevic ja sowieso eigentlich ein sehr unangenehmer Gegner stets, in dem man auch schnell mal in so einer ersten Runde beim Grand Slam über fünf Sätze gehen muss. Zweite Match, bewusst jetzt an der Stelle, weil ich glaube, da müssen wir sogar vielleicht auch nochmal so einen kurzen Stopp machen. Felix Auger-Aliassime gegen Dominic Thiem.
Oh ja.
Auger-Aliassime, den wir ja so, ich glaube, im September letzten Jahres ja fast schon nicht mehr in den Top 100 gesehen hatten. Das Ganze dadurch dann so ein bisschen gerettet hat, dass er in Basel, ich glaube, seinen Titel verteidigt hat. Gegen Dominic Thiem, ja, wo ich muss leider echt sagen, langsam so ein bisschen den Glauben verliere, dass es nochmal irgendwie Richtung Top 10 geht. Und da, ja, würde mich nämlich mal eure Einschätzung so ein bisschen interessieren.
Henrike, ist Top 10 nicht viel zu hoch gegriffen? Provokant gefragt.
Also über das Match bin ich auch gestolpert. Klingt natürlich toll auf dem Papier, aber weil ich mich auch gefragt habe, ich mir überhaupt nicht sicher bin, wer von den beiden sich durchsetzen wird. Dominic Thiem ist sicherlich nicht so richtig gut drauf. Es ist natürlich zum Ende des Jahres, letzten Jahres doch besser geworden, aber so richtig, yay, auch nicht. Und bei Auger-Aliassime, ich meine, der hat den United Cup, glaube ich, gar nicht gespielt. Er war zwar aufgestellt, aber ist dann immer wieder rausgenommen worden und hat dann gegen, hat er nicht gegen Hanf, nee, gegen, na, Altmaier verloren. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was er hat. Er hatte ja irgendwie, glaube ich, letztes Jahr hieß es irgendeine Verletzung, aber ob das stimmt und wirklich alles ist, also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieses Match am Ende so eine totale Kröte wird und irgendwer von den beiden sich halt irgendwie weiterkämpft. in der Hoffnung, ja, und sich da irgendwie durchwurschtelt. Also da bin ich wirklich so ganz ratlos, was da rauskommen soll. Und ja, Auger-Aliassime, also wenn da nicht so langsam mal irgendwie irgendwas passiert, dann wird es zumindest in nächster Zeit schwer. Der ist noch jung, das kann noch werden. Also so viel Luft will man ihm auf jeden Fall geben, aber sagen wir mal so, es lässt sich nicht gut an in 2024, für keinen der beiden.
Schwelli, wie schätzt du Domi Thiem da ein an der Stelle?
Ja, es dauert jetzt halt schon sehr, sehr lange, die Periode, in der er versucht, wieder so richtig in Fahrt zu kommen. Man denkt immer mal wieder so, Kitzbühel im letzten Jahr war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ah, jetzt ist der Schalter vielleicht noch umgelegt und du hast wieder den alten Thiem. Aber irgendwie fehlt da so eine Kleinigkeit oft. Und das ist bei seiner Spielweise, ist eine Kleinigkeit, dann finde ich sehr, sehr viel. Also da ist er dann verwundbar gegen viele Spieler, wenn da so ein bisschen was fehlt. Und ja, ist schwierig zu prognostizieren, ob er es schafft, das nochmal abzustellen, weil ich glaube, und ich glaube, das hat ja auch gesagt, dass die Schläge oft wieder da sind und ich dann halt Meinung, dass es dann doch gewaltig vom Kopf abhängt bei ihm. Und da tue ich mich schwer, irgendwie vorherzusagen, was da noch geht und was da nicht mehr geht. auch für ihn gilt wieder, die Karriere hätten sehr, sehr viele Leute gerne gehabt und er hat unglaublich viel erreicht. Und ich finde es auch aller Ehren wert, dass er es weiterhin versucht, dass er weitermacht. Und ich würde ihm, also ich würde da jetzt auch nicht groß mit Kritik kommen. Aber ob es nochmal ganz nach oben geht, habe ich große Zweifel. Genauso jetzt bezogen auf diese erste Runde, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob er nicht tatsächlich sogar gewinnen kann, weil tatsächlich Ogier Aliassim auch für mich ein Rätsel ist. Ich habe, wenn du mich vor einiger Zeit gefragt hättest, hätte ich eher gesagt, dass ich ihn da vermute, wo jetzt vielleicht so ein Rune steht, in solchen Regionen und mit so einer Spielstärke im Vergleich zur absoluten Spitze, die ja jetzt im Moment eigentlich Djokovic darstellt. Also ich habe sehr, sehr viel von ihm gehalten und irgendwo kam da irgendwann der Bruch. Ich finde es ein bisschen auffällig oder mir fällt auf, da in der Nähe ist auch Denis Shapovalov im Draw. Und für den gilt das ja in noch höherem Maße. Der war auch verletzt und so weiter, aber der ist ja auch sehr jung, sehr hoch gejubelt worden als weiterer Kanadier. Und hatte sogar spektakulärere Erfolge, würde ich sagen, als er mal ganz früh Nadal geschlagen hat auf Hartplatz in Nordamerika und so weiter. Und bei dem frage ich mich ehrlich gesagt auch, wird das nochmal was? Oder war es das schon? Also auf welcher Ebene immer. Also ich glaube, dass diese beiden Kanadier beide den Anspruch hatten, irgendwie Top 10 und dann gucken wir mal, was noch geht, zu sein in ihrer Generation. Und ich meine, gut, Ogier Aliassim ist immer noch an 27 gesetzt und da wollen viele Leute in diese Weltranglistenregionen. Aber für ihn wäre es, glaube ich, schon eine Enttäuschung, wenn er da jetzt verbleiben würde. Und genauso wäre es für Shapovalov eine Enttäuschung, wenn die besten Tage seiner Karriere schon hinter ihm liegen. Also das finde ich jetzt interessant, nicht nur bei diesem Turnier, sondern das ganze Jahr zu beobachten, was aus den beiden wird. Ähnlich wie mit den ganzen Amerikanern, die alle irgendwie den Anspruch haben, ganz oben mitzuspielen. Aber mittlerweile bin ich mir bei keinem von denen so komplett sicher, obwohl die so viele haben, die relativ weit oben stehen, dass das mit dem ganz großen Sprung nach oben mal klappen wird.
Ja, wir sind ja, gerade wenn man Tennis so intensiv verfolgt, auch immer schnell dabei, jemanden sehr schnell hochzuschreiben, hochzujubeln und das sicherlich auch mit gewissen Sympathien zu verfolgen und dann auch die Daumen zu drücken. Aber wirklich über 5, 6, 7, 8 Jahre konstant höchste Leistung abzurufen, um eben sagen wir, in den Top Ten nicht nur mal zu Besuch zu sein, sondern dort dauerhaft drin zu sein. Das ist dann schon nochmal eine andere Liga. Ein Match, was ich mir vorstellen könnte, Schwelli, was auch du auf deinem Anlagenrundgang vielleicht in dem Zusammenhang verfolgen würdest, wäre eben genauso ein junger Amerikaner, Ben Shelton, der an 16 gesetzt jetzt also da in Australien antritt. Der ist ja bis letztes Jahr so ungefähr kein einziges Mal aus den USA rausgekommen und hat es dann gleich mit so einem alten RBA, Roberto Bautista Agut, Haudegen zu tun, der nicht mehr gesetzt ist inzwischen, der aber, wenn er gesund ist, gerade auf Hardcourt einen so einen vielversprechenden Amerikaner auch locker mal gerne auch in 5 Sätzen rauskehlen kann. Würdest du mir da recht geben?
Absolut, zumal Shelton jetzt halt zum ersten Mal auch den Druck hat, Punkte verteidigen zu müssen, weil er im letzten Jahr Australian Open ja richtig gut gespielt hat. Genau. Dasselbe gilt auch für Tommy Paul. Ja. So, und dann, wie gesagt, ich gucke ja diese tolle Netflix-Serie Breakpoint, voll in Anführungszeichen, weil ich eher kein großer Fan davon bin, schon von der ersten Staffel nicht, und habe jetzt die zweite Staffel auch angefangen. Und eine Folge davon, die beschäftigt sich praktisch nur mit den amerikanischen Spielern, vor allen Dingen mit Tiafoe und Fritz. Und ich bin da halt auch eher erstaunt, was die für einen Selbstverständnis oder einen Blick auf sich selbst haben, was die meinen, wie nah die dran sind, Grand Slams zu gewinnen. Also ich sehe die da echt noch ein Stück entfernt und ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen, weil ich gerade in Bezug auf Francis Tiafoe großer Fan bin und seine Spielweise sehr mag und so weiter.
Ja, ja.
Aber ob es dann wirklich zum Slam reicht, nur weil man dann einmal einem Rafael Nadal bei den US Open seine auch altersmäßigen Grenzen vielleicht aufgezeigt hat, weiß ich nicht.
Also wir stellen gerne den Kontakt für die Amerikaner her, dass sie sich mit Alexander Zverev mal unterhalten, wie schwer das ist, einen Slam zu gewinnen, von dem man das auch schon lange sagt und da ist überhaupt kein Häme dabei, also jetzt überhaupt nicht falsch verstehen, sondern es ist verdammt schwer.
Wundert es mich auch, unter welchem Druck die sich da persönlich und selbst noch setzen, so auch im Vergleich zu den jeweils anderen Amerikanern und so weiter und wie sehr sie sich da selbst in Favoritenrollen sehen und ich so tatsächlich eher so das Gefühl habe, das hemmt die eigentlich mehr, als dass es sie beflügelt.
Ja, und das heißt nicht, dass ein Sieg von Taylor Fritz in Indian Wells aller Ehren wert war. Auch da könnte man in Klammern wieder sagen, ja, gegen einen schon leicht lädierten Nadal, wie auch immer. Nein, jeder Sieg für sich an sich ist wohlverdient, aber es ist was anderes, eben diese, ja, gerade bei den Männern, Tortur, Best of Five, über 2 Wochen bei einem Grand Slam so 7-mal nacheinander abrufen zu können. Ich meine, Boris Becker erklärt uns das seit Jahren, jedes Jahr bei Eurosport im Rahmen der Grand Slam-Berichterstattung. Und ich denke, da wird ihm jeder recht geben. Sehr, sehr gute und interessante Beobachtung, Schwelli. Henrike, wenn du neben Schwelli über die Anlage gehst, wo biegst du ab und sagst, lass den mal da hinten Ben Shelton gucken? Ich schaue mir noch das Erstrundenmatch von wem an?
Ich finde, man muss auf jeden Fall mal, wir haben es zwar schon erwähnt, Tsitsipas gegen Berrettini schauen.
Ja.
Einfach, weil ich da dasselbe Problem habe wie bei Auger Aliassime gegen Thiem. Ich bin mir nicht sicher, wer von beiden sich durchsetzt. Weil das, was ich von Tsitsipas in diesem Jahr gesehen habe, jetzt nicht gerade unbedingt jetzt dafür sorgt, dass ich denke, hui, der fliegt da auf jeden Fall an Berrettini vorbei. Bei Berrettini weiß man schlicht nicht, wie er drauf ist, der war jetzt lange verletzt. Aber der natürlich mit seinem Aufschlag auf den Belag in Australien schon auch gemein werden kann, weil der halt da sehr gut rausgeht. Muss man mal schauen, aber mich würde es halt bei den beiden einfach mal interessieren, ob man einfach um mal so eine Einschätzung zu kriegen, wie sind die drauf, dann kann man, um den erwähnten Francis Tiafoe reinzuholen, der spielt gegen Borna Coric, also da würde ich Tiafoe schon vorne sehen, aber Coric ist ein dickes Brett, was man durchbohren muss. Der kann dich da schnell mal in so eine Mühle reinziehen. Fände ich auch mal interessant, wie sich das ausgeht. Und dann, was könnte man sich noch mal oder was könnte man sich noch antun? Naja, antun, das klingt so falsch.
Wenn du von Aufschlägen redest, ich wollte nur kurz einwerfen, weil wir auch schon über Alex de Minaur gesprochen haben.
Der
spielt nämlich gegen Milos Raonic.
Ja.
Und natürlich sehe ich da den Australier als Favoriten, aber wenn der Raonic mal einfach 3 Sätze lang seinen Aufschlag nicht abnimmt und Tiebreaks erzwingt oder mal Augen zu 2-3 Returns trifft, wer weiß. Also da würde ich zumindest mal reinseppen, um mir den Spielstand abzuholen.
Definitiv. Da habe ich mir auch ein Kreuz dran gemacht, weil ich aus denselben Überlegungen wie du gedacht habe, klar, de Minaur ist definitiv der Favorit. Und wenn er so wie gegen Djokovic oder beim United Cup insgesamt spielt, dann wird es für Raonic schwer. Aber dann hat der mal seinen Sahnetag und lässt halt nichts zu. Dann musst du halt auch als de Minaur gucken, wie du den anderen irgendwie da aus der Balance bringst. Und dann habe ich mir noch ein Kreuz gemacht, wenn ich mir das 4. Spiel erlauben darf, Talon Griegsbohr gegen Roman Safiulin. Nicht, weil das jetzt unbedingt die beste Kombination ist, aber ich finde es sehr interessant, dass Talon Griegsbohr ist halt auf 28 gesetzt. Aber Safiulin hat die Saison schon einiges ganz Gutes gezeigt. Bin ich einfach mal gespannt, wer von den beiden sich durchsetzt. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht warum, es hat mich einfach angesprungen, so nach dem Motto, würd mich mal interessieren, wer von den beiden da die Nase vorhat, weil Safiulin, wie gesagt, auch durchaus ganz gut drauf ist, wenn er will.
Und vieles von dem wird wahr sein und wie so oft wird es ein oder zwei Überraschungen geben, die wir so gar nicht auf dem Zettel haben, bis auf Daniel. Daniel, wo sitzt eine Überraschung?
Definiere Überraschung, kannst du da ja schon fast sagen. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn Milos Raonic gegen Alex de Minaur gewinnen würde, das wäre eine Riesenüberraschung, weil der hat ja jetzt auch im letzten Jahr, was hat er gespielt? Er hat, ich glaube, Wimbledon, US Open gespielt, seit den US Open jetzt auch nicht mehr. Dazwischen hat er dann, glaube ich,
noch... Sah ja fast schon aus, als würde er aufhören.
Ja, genau. Also, weil Canadian Open hat er zwischendurch mitgenommen. Da hat er, glaube ich, sogar noch Francis Tiafoe geschlagen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich die erste Runde Wimbledon gesehen habe gegen Dennis Novak. Also, da hatte Dennis Novak halt auch einen großen Anteil, dass Milos Raonic das gewonnen hat, fand ich. Gerade auch gegen Ende. Und also, dass auch der Aufschlag jetzt noch so gut funktioniert, ja, das mag phasenweise passen. Das hat man gegen Tiafoe gesehen im August. Ja, und de Minaur ist da dann, glaube ich, doch einfach zu formstark, dass Raonic da eine Chance hätte. Also von daher würde ich in dem Fall wirklich so eine Überraschung definieren. Ja, alles andere, dass da jetzt einer irgendwie, weiß ich nicht, von den ganz Jungen weit kommt und dann plötzlich im Viertelfinale steht, sehe ich aktuell nicht. Ich glaube, das wird ein sehr, ja, gewohntes Feld. Also viele wirklich Hochgesetzte. Vielleicht dann wirklich noch so ein Dimitrov oder so, der da durchrutscht. Aber ich muss leider echt gestehen, da nehme ich die Spannung jetzt mal raus bei den Männern. Ich glaube nicht, dass wir da große Überraschungen erleben.
Ja. Nein, es könnte sein, dass so einer wie Zhen Zhang, ja, der ja letztes Jahr so richtig aufgedreht hat und hier noch als Nichtgesetzter da in diesem Viertel von Medvedev und Rune, dass der vielleicht doch da irgendwie zu so einem Lauf ansetzt und plötzlich mal im Viertelfinale steht und vielleicht sensationell dann irgendwie entweder einen Dimitrov oder einen Medvedev oder sowas schlägt. Sowas könnte passieren, aber insgesamt bin ich da bei dir und auch bei Schwelli und bei Henrike. Das ist schon, wenn man den Djokovic jetzt einmal ausklammert, so, das ist schon ziemlich, also erstens mal ist die Auslosung ziemlich gut ausbalanciert. Also es ist nicht so, dass man einen Tag einschaltet und den nächsten sagt, auch da brauche ich gar nicht gucken, weil das ist total langweilig, weil die ganzen Guten spielen ja nur in einer Hälfte. Es ist sehr ausbalanciert, beide Hälften und die Hälften in sich wieder so, dass, ja, da, es klingt jetzt blöd, wenn man sagt, da werden keine Überraschungen passieren. Sie werden passieren, ja, aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass das Feld insgesamt irgendwie ein bisschen enger zusammengerückt ist. Was natürlich lachhaft ist, weil jemand wird sagen, du kannst ja jetzt einen Max Purcell nicht gleichsetzen mit Medvedev, das nicht, ja, aber so rein von der, wenn du dir die ersten Runden oder die erste Runde jetzt so anguckst, das ist schon alles ziemlich gut ausbalanciert. Ist natürlich eine gute Nachricht dann eigentlich auch für diejenigen, die gesetzt sind. Es kann immer was passieren, man kann sich immer verletzen, man kann auch schon mit einer Verletzung reingehen. Aber ich muss die Frage dann natürlich jetzt einmal stellen, soll ich jetzt viermal Djokovic aufschreiben oder springt einer aus der Bresche und sagt, nee, ich tippe auf einen anderen Sieger?
Ich sag einfach mal Medvedev.
Hey, okay.
Ja, weil, wie gesagt, über den, aber das ist dann jetzt wirklich so, nicht Dark Horse, aber Außenseiter-Tipp, weil so rein von den Eindrücken, die man über ihn eben nicht hat, würde ich sowieso Djokovic als Nummer 1 Favorit nehmen und dann vielleicht sogar noch eher jemanden wie Zverev Alcaraz als dahinter ansiedeln. Aber wenn Medvedev gut drauf ist, ich habe auch von irgendwem gelesen, dass der Belag wohl wieder in diesem Jahr relativ schnell sein soll, was ihm dann in die Karten spielt, über den Aufschlag und die flachen Grundschläge, dann kann da schon was passieren, meine ich.
Und Daniel, bei dir steht Djokovic?
Elina, nee, Scherz, ja, Djokovic.
Djokovic. Und Henrike, bei dir?
Naja, wir haben uns ja letztes Jahr beim ATP-Ding darauf geeinigt, dass Jannik Sinner das wird. Deswegen muss ich ihn jetzt auch nennen. Ja, wir sind ja wir sind ja quasi den Deal eingegangen. Djokovic kriegt die ATP-Finals und Sinner die Australian Open. Deswegen nehme ich den jetzt. Carotta Boys, der wird's.
Ja, Enrique, du glaubst gar nicht, wie sehr ich darauf gehofft habe, dass du dich dran erinnerst, weil wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre ich dir in die Parade gefahren. Wir haben uns darauf geeinigt, dass, wir haben gesagt, lass den Djokovic die ATP-Finals gewinnen, dafür kriegt Jannik Sinner seinen ersten Grand Slam und deswegen tippe ich auch auf Sinner. Na, wer hätte das nach dem Intro gedacht, dass wir jetzt hier stehen haben, Djokovic, Medvedev, Sinner. Wir sprechen uns wieder in Kürze dazu, wir werden es sehen. Ja, ich glaube, wir sind durch. Die Doppeldraws haben wir jetzt, die sind noch gar nicht draußen. Da gehen wir jetzt aber nicht durch. Wir können es euch trotzdem wirklich ans Herz legen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere, die eine oder andere beim United Cup auch mit großem Vergnügen das Mixed verfolgt. Auch hier, natürlich wird es auch wieder einen Mixed-Wettbewerb bei den Australian Open geben. Und wenn man, wie gesagt, Discovery Plus abonniert, dann hat man alle Matches, alle Courts und kann eben auch in den Doppelkonkurrenzen und im Mix sich da lange Nächte gönnen. Es geht, wie gesagt, los, Samstag auf Sonntagnacht um 1 Uhr. Und mir bleibt eigentlich nur noch übrig, euch dreien ganz herzlich zu danken für euren Input, für eure schönen Helikopterflüge, die haben mir diesmal sehr gut gefallen. Schwelli, du wirst uns über die nächsten 2 Wochen wieder in Tages- und Nachtschichten immer auf dem Laufenden halten, oder? Sandplatz wird ja wieder voll am Start, oder?
Werde ich machen. Einen Tag mehr. Ja, dann wird noch mehr auf dem Zahnfleisch gehen am Ende, aber was macht man nicht alles fürs Geld? Also für das Geld von Herrn Teili. werde ich machen, quer über fast alle Social Media Plattformen. Nur bei OnlyFans bin ich anders als Kyrgios nicht.
Wir würden vielleicht sogar, nein, das würden wir nicht. Also insofern, wenn ihr den Sandplatzköttern folgen wollt oder es nicht bereits tut, dann macht das gerne auf Facebook, auf Instagram, auf X, auf Blue Sky und Threads. Also einfach mal Sandplatzkötter eingeben, ihr werdet sie schon finden. Jede Menge Infos, Updates, Hintergründe, Lustiges zum Schmunzeln, aber auch Wissenswertes. Ich habe die Anlagenrundgänge angesprochen. Jedes Jahr und zu jedem Grand Slam immer wieder in fantastischer Manier aufbereitet von Schwelli hier. Ganz lieben Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst.
Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Ja. Und auch Henrike, Daniel, euch beiden ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. Wer es noch rechtzeitig hört und bei unserem Tippspiel mitmachen will, kann sich noch bis übermorgen, bis Samstag anmelden und dann geht's los. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, wir Tennisproleten, richtig?
So werden wir das machen, genau.
So machen wir das. Genau, dann wünschen wir euch allen viel Spaß. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, ihr erreicht uns auf den bekannten Plattformen, die ich gerade eben schon bei den Sandplatzgettern erwähnt habe. Und natürlich auch über kontakt@tennisproleten.de, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet. Ansonsten jetzt noch 2x Schlaf vortanken und dann geht's los. Viel Spaß und bis kommende Woche. Macht's gut, bis dann und tschüss.
Wieder Spoilerlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.